Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Soll sie gestoppt werden, die Pipeline Nord Stream 2, die russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren soll? Wir stellen heute in Umwelt und Verbraucher die eigentliche Jahrhundertfrage. Was bedeutet diese Pipeline eigentlich für das Pariser Klimaschutzziel, den Anstieg der mittleren Erdtemperatur bis zum Ende des Jahrhunderts auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, um große Schäden zu vermeiden? Antworten gibt es da zu von dem Klimaökonomen Professor Niklas Höhne. Außerdem, Verbraucher und Umweltschützer fordern die Energiewende für alle. Wollen die Gas- und Stromanbieter jetzt mit Datenbanken gegen Wechselkunden vorgehen? Südtirol verklagt das Münchner Umweltinstitut. Im Verbrauchertipp geht es um fehlerhaft angegebene Internetübertragungsraten. Und ich bin Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Doch zuerst blicken wir auf Klimaschutz praktisch. Die Deutsche Bahn lockt derzeit junge Erwachsene mit Sonderangeboten, allerdings nur bis zum 1. November. Mischa Erhardt mit Details.
Konkret sind die Tickets für junge Leute unter 27 Jahren ab 12,90 Euro für bestimmte ICE- und Intercity-Fahrten zu haben. Mit Bahncard kombiniert sollen sogar Fernverkehrstickets für unter 10 Euro zu haben sein. Ausschlaggebend ist das Alter der Reisenden am ersten Reisetag und das Alter wird im Zweifel bei der Ticketüberprüfung im Zug natürlich kontrolliert. Das Angebot sei grundsätzlich ein vernünftiger Ansatz, meint Bahnexperte Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wissenschaft in Berlin.
Zum einen halte ich es immer für richtig, dass man als Verkehrsunternehmen neue Angebote testet. Und das macht die Bahn mit diesem Angebot an junge Leute. Und ich glaube auch, dass es jetzt richtig ist, jetzt mit dem Abklingen der Corona-Epidemie zu sehen, dass man auch gleich Mobilitätsgewohnheiten schafft und damit jetzt für junge Leute eben so ein Angebot dann eben macht.
Es geht der Bahn zum einen darum, mehr junge Menschen auf die Schiene zu locken. Über besonders günstige Preise jenseits der Hauptreisezeiten könnte das Angebot zudem dazu führen, dass Züge besser ausgelastet sind. Zudem dürfte es der Bahn auch darum gehen, die Züge überhaupt voller zu bekommen. Denn im Zuge der Corona-Krise waren die Passagierzahlen auch auf der Schiene eingebrochen. Auch heute ist nur rund die Hälfte der sonst üblichen Auslastung erreicht. Denn viele Menschen scheuen vor Bahnfahrten nach wie vor zurück, um Ansteckungsgefahren zu meiden. Offiziell schreibt die Bahn zu den vergünstigten Tickets für junge Leute, sie wolle den Trend junger Menschen zur Bahn verstärken. In der Fernbusbranche sieht man das naturgemäß kritischer. Dort sprechen die Busbetreiber von einer Wettbewerbsverzerrung, denn dadurch würde die Bahn nicht nur schneller, sondern auch günstiger, betreibe also quasi Preisdumping. Das sieht Christian Böttger in diesem Fall aber anders.
Einerseits glaube ich schon, dass der Staat eben auf fairen Wettbewerb achten muss. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sehen, dass man gerade im Fernverkehr nicht beurteilen kann nach einem Einzelpreis, sondern man muss sich die Durchschnittspreise angucken. Und die Bahn hat eigentlich ihren Durchschnittserlös die letzten Jahre sehr kontinuierlich gesteigert. Und also die Vorwürfe, dass sie irgendwo jetzt dumpen würde, die sind also falsch.
Jedenfalls können junge Menschen bis 27 Jahren das Angebot bis 1. November nutzen. Im Voraus buchbar sind so Reisen bis April kommenden Jahres. Wie stark die Nachfrage nach den vergünstigten Tickets ist, konnte die Bahn am Morgen noch nicht beantworten.
Mischa Erhardt über Sonderangebote der Deutschen Bahn. Die Beteiligung der normalen Bürger an der Energiewende hält sich in Grenzen und auch damit ist der Protest gegen Windparks zu erklären. Der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV hat heute zusammen mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND neue Konzepte gefordert. Anja Nils berichtet.
Um die vereinbarten Klimaziele von Paris zu erreichen, muss die Energiewende schneller vorankommen. Und das funktioniert nur, wenn große Teile der Bevölkerung den Gedanken auch mittragen, sagen der Verbraucherzentrale Bundesverband und der BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz. Man könne Menschen nur für den Klimaschutz motivieren, wenn sie davon auch unmittelbare wirtschaftliche Vorteile haben, meint Olaf Band vom BUND. Man müsse sie zu Prosumenten machen, also gleichzeitig zu Produzenten und Konsumenten.
Es verfolgt die Idee, diese Verbindung von Menschen zu zeigen, die einerseits erneuerbare Energien in Photovoltaik- oder Windkraftanlagen produzieren, sie aber ja gleichzeitig auch verbrauchen. Das ist aber nach den bisherigen gesetzlichen Regeln sehr, sehr erschwert. Und hier ist das Modell auch so, dass wenn sie selber Strom produzieren, das auch selber und mit Bekannten und Nachbarn teilen können, genauso wie sie Obst und Gemüse mit Nachbarn teilen können, wenn sie das selber anbauen.
Das ganze System müsse dementsprechend neu aufgestellt werden. Denn man brauche mehr Solaranlagen, alte Windkraftanlagen müssten erneuert und ertüchtigt werden und über Offshore-Windkraftanlagen sollte neu nachgedacht werden. Von einer Windanlage sollten dann aber auch die Menschen vor Ort direkt profitieren, sagt Klaus Müller vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Wir wissen, das ist heute der Betreiber, also die Menschen, die investiert haben. Das ist der Landwirt, auf dessen unmittelbare Fläche die Windkraftanlage steht. Aber es gibt ja in der Diskussion inzwischen Vorschläge zu sagen, es sollte auch die gesamte Kommune sein, die dann wiederum für ihre Kindergärten, für ihre kommunale Infrastruktur einen Teil der Einnahmen auch bekommen sollte.
Gleiches gilt für Solaranlagen auf den Dächern von Mietshäusern in der Stadt. Vom existierenden Mieterstromgesetz profitieren Mieter bisher nur theoretisch, weil es zu kompliziert und für die Vermieter nicht lohnend ist.
Hier wäre es tatsächlich mal sinnvoll, das Mieterstromgesetz deutlich zu entbürokratisieren und damit letztendlich sowohl was die Belastung durch die Stromsteuer, was die Entgelte angeht, hier runterzugehen, somit dass sich der individuelle Eigenverbrauch oder auch der gemeinschaftliche Eigenverbrauch aller Mieterinnen und Mieter wirklich lohnt. Damit würden dann auch Dächer benutzt werden, die es in den Städten ja zumass gibt.
Die Motivation aller Beteiligten spiele auch bei der energetischen Gebäudesanierung eine große Rolle, meint Olaf Band. Der Gebäudesektor steht mit etwa 35% für einen Großteil des Endenergieverbrauchs in Deutschland. Jährlich wird derzeit weniger als 1% der Gebäude energetisch modernisiert. Und wenn, dann lege der Vermieter die Investitionskosten häufig um und die Warmmiete wird teurer. Damit müsse Schluss sein.
Und die Idee ist, diese energetische Modernisierung von Mietwohnungen so umzustrukturieren, dass es tatsächlich für die Mieterinnen interessant sind, dass sie gesichert davor sind, dass es zu Warmmieterhöhungen kommt. Und das Modell soll zusätzlich so umgebaut werden, dass es auch für Vermieter interessant würde. Dass sie nämlich tatsächlich die öffentliche Förderung, die die Vermieter dafür bekommen würden, anders als jetzt direkt von den Investitionskosten abziehen können, dass sie die behalten können.
Eine öffentliche Garantie soll sicherstellen, dass es für die Mieter nach einer energetischen Sanierung nicht teurer wird als vorher. Dafür sollten dann nur noch Sanierungen gefördert werden, die mit dem Paris-Ziel 100% kompatibel sind, so dass nicht mehr alle 10 oder 20 Jahre neu modernisiert werden müsste. Auch beim Thema Strom soll die öffentliche Hand stärker Verantwortung übernehmen als vorher. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG tragen hauptsächlich die Kleinverbraucher die Kosten der Energiewende, sagt Klaus Müller. Die Ausnahmen für die Industrie mit vergünstigten Stromkosten seien in dieser Form nicht mehr hinnehmbar.
Wir respektieren auch als Verbraucherschützer, dass es für Unternehmen, die wirklich nachgewiesenermaßen im internationalen Wettbewerb stehen, Ausnahmen geben muss. Aber die müssen vom Steuerzahler bezahlt werden und eben nicht von den Stromkunden. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Angesichts der geplanten Konjunkturmaßnahmen der Bundesregierung und vor dem Hintergrund der anstehenden EEG-Novelle müssten Klimaschutz und Verbraucherschutz stärker Hand in Hand gehen und sozial gerechter gestaltet werden.
Anja Nils über die Energiewende für alle. Nord Stream 2, die Pipeline für russische Gaslieferungen durch die Ostsee, ist für die einen unverzichtbar, weil sie die sichere Versorgung mit Erdgas verspricht, auch angesichts des bevorstehenden deutschen Atom- und Kohleausstiegs. Für die anderen wäre ein Baustopp eine unvorstellbare Verschwendung, denn 12 Milliarden Euro sind schon ausgegeben worden, die Leitung ist fast fertig und die Beerdigung des Projekts würde wahrscheinlich Schadenersatzklagen von beteiligten Firmen nach sich ziehen. Aber wie stellt sich Nord Stream 2 eigentlich aus der Sicht eines Klimaökonomen dar? Das fragte ich kurz vor dieser Sendung Professor Niklas Höhne, Leiter des New Climate Institutes in Köln, der auch bei der Erstellung der Berichte des Weltklimarates mitgearbeitet hat.
Ja, es ist sicherlich ein umstrittenes Projekt. Wenn wir uns das Klimaschutzabkommen von Paris anschauen, dann heißt es ja, dass wir aus Kohle, Öl und Gas komplett aussteigen müssen. Und das so schnell wie möglich. Für Gas denkt man, dass wir immer noch etwas mehr Zeit haben. Aber auch Gas muss langfristig, also fossiles Erdgas, muss langfristig aus dem Energiemix verschwinden. Und da sind neue Infrastrukturprojekte, die sehr viel Geld kosten und deswegen auch sehr lange laufen müssen, damit sie sich rentieren. Solche neuen Infrastrukturprojekte sind immer kritisch zu betrachten, denn die sollen ja in 40 Jahren noch laufen und da sollten wir eigentlich längst weg sein vom fossilen Erdgas.
Wie viel Zeit geben Sie denn dann Nord Stream 2, um noch zu funktionieren?
Ja, das ist die Frage. Man kann ganz am Anfang sogar fragen, brauchen wir das? Wir beziehen derzeit Erdgas aus verschiedenen Quellen, auch aus Russland, über verschiedene Wege. Wenn man überlegt, dass eigentlich der Erdgasbedarf deutlich zurückgehen werden wird in Europa, dann brauchen wir nicht mehr Infrastruktur, sondern weniger. Also aus rein klimapolitischer Sicht hätte man von vornherein diese Pipeline überhaupt nicht erst anfassen sollen.
Nur ist sie aber gebaut.
Jetzt ist sie gebaut, genau. Und da ist jetzt eben die Frage, bricht man das ab oder führt man es durch? Wenn man es durchführt, dann hat man natürlich sehr viel Geld investiert und wird dann auch dafür sorgen, dass sie auch genutzt wird. Und auch zu gewissen Preisen.
Sie sagen, wird dann genutzt zu gewissen Preisen. Die Hoffnung ist ja, dass Gas dadurch billig bleibt. Ein Argument ist, wenn diese Pipeline nicht in Betrieb geht, ja klar, wir können auch weiter versorgt werden aus anderen Pipelines, aber dann zu höheren Preisen. Dann werden wir möglicherweise auch ein soziales Problem bekommen. Parallel zu Atomausstieg, Kohleausstieg wird Energie ja möglicherweise nicht billiger.
Wir haben derzeit die Situation, dass der Gaspreis am Boden ist. Wir haben ein Überangebot an Gas. Es gibt sogar Modellrechnungen vom DEW, die sagen, dass wenn die Gaspipeline kommt, dass das sogar zu höheren Preisen führen kann. Denn sie ist relativ teuer. Es ist einer der teuersten Wege, die man da gewählt hat. Und damit sie laufen kann, wird über diese Pipeline hauptsächlich Gas zu relativ hohen Preisen in den Markt kommen. Und es würde dann also sozusagen genau das Gegenteil passieren. Also dass die Pipeline für günstige Preise sorgt, ist höchst umstritten.
Haben Sie denn eine ganz konkrete Berechnung, was das für den Ausstoß von CO2 bedeuten würde, wenn die Pipeline auch noch in Betrieb geht?
Eine konkrete Rechnung haben wir nicht. Das ist auch relativ schwierig. Die Frage ist immer, was passiert, wenn die Pipeline nicht da wäre? Würde das Gas ersetzt werden durch andere Quellen? Grundsätzlich gilt aber der Mechanismus, wenn Infrastruktur erstmal steht, dann gibt es Kräfte, dass die Infrastruktur auch genutzt wird. Und das führt grundsätzlich dann meistens eben zu höherem Verbrauch und höheren Emissionen.
In Deutschland wird ja auch geplant, weitere Flüssiggasterminals zu bauen. Wie viel Gasinfrastruktur brauchen wir?
Ja, Flüssiggasterminals sind nochmal kritisch, weil eben das Flüssiggas zurzeit sehr viel aus den USA kommt. Dort wird es durch Fracking generiert und pro Kilowattstunde Gas haben wir hier so hohe Emissionen wie von Kohle. Also dieses Argument, dass Gas der klimafreundliche Energieträger wäre, der gilt für Flüssiggas nicht. Und deswegen ist eine neue Infrastruktur für Flüssiggasterminals zu bauen auch aus klimapolitischer Sicht nicht der richtige Weg. Auch hier wäre ich sehr skeptisch, dass wir mehr brauchen. Wir haben derzeit eine Gasinfrastruktur. Wir haben Quellen, die auch nicht langfristig so bleiben werden. Niederländisches Gas zum Beispiel wird weniger werden, weil irgendwann die Gasfelder leer sind. Aber das deckt sich damit, dass wir nach klimapolitischer Sicht weniger Gas verbrauchen müssen, um die Pariser Klimaschutzziele einzuhalten.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, macht Nord Stream 2 auf jeden Fall dicht?
Wenn Nord Stream 2 noch nicht gebaut worden wäre, dann hätte ich ganz klar gesagt, das ist eine Pipeline, die brauchen wir nicht. Also sie ist sogar kontraproduktiv, was den Klimaschutz angeht. Jetzt, wo sie schon steht, ist das natürlich eine andere Frage. Und da geht es sehr darum, wer dort Geld investiert hat und was das bedeutet. Natürlich gibt es da Verlierer, die Geld investiert haben. Das Geld wäre sicherlich verloren. Grundsätzlich ist eine Frage immer Arbeitsplätze. Natürlich, so eine Pipeline, die gibt auch Arbeitsplätze. Aber die Energiewende gibt sie auch, also Alternativen zu fossilen Energieträgern wie Solar- und Windenergie hat mindestens genauso viele Arbeitsplätze.
Müsste man aber, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, sagen, in 10 Jahren wird Nord Stream 2 auch dicht gemacht und dann haben wir auch eine Investitionsruine?
Ganz sicher. Also, dass wir eine Investitionsruine haben werden mit Nord Stream 2, also dass es teuer wird, das hat sich auch schon vorher abgezeichnet. Und es kommt natürlich sehr darauf an, wie stark Klimapolitik umgesetzt wird. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, dann, wie gesagt, bräuchten wir die Pipeline überhaupt nicht. Und wenn sie fertig gebaut wird, dann müsste sie ja in der Größenordnung 5 bis 10 Jahre abgeschaltet werden.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit dem Klimaökonomen Niklas Höhne gibt es nachher auch auf deutschlandfunk.de. Strom- und Gaskunden, die ihren Anbieter häufig wechseln, könnten schon bald systematisch davon abgehalten werden. Nach Recherchen des NDR und der Süddeutschen Zeitung haben zwei Firmen dafür entsprechende Datenbanken entwickelt. Aus Hamburg, Lea Busch.
Verbraucherschützer befürchten, dass preisbewusste Kunden bald schon ausgebremst werden könnten. Solche, die jedes Jahr den Anbieter wechseln. Zwei Wirtschaftsauskunfteien, darunter die Schufa, haben nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung Datenbanken konzipiert, in denen offenbar gespeichert werden soll, wie lange jemand beim jetzigen Anbieter ist. Ein neuer Strom- und Gasversorger könnte damit erkennen, ob jemand gerade erst gewechselt hat. Die Schufa sagt, zum Erkennen von Wechselkunden sei die Datenbank nicht gemacht, zudem sei nicht sicher, ob sie wirklich komme. Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht trotzdem die Gefahr, dass bestimmte Kunden entweder systematisch abgelehnt werden könnten oder dass man ihnen attraktive Konditionen vorenthält. Die Datenschutzbehörden der Länder wollen Anfang November sich beraten, ob solche Datenbanken rechtmäßig sind oder nicht.
Lea Busch. Die italienische Regierung Die italienische Region Südtirol ist in Deutschland für Wein, Speck und insbesondere für ihre Äpfel bekannt. Kein Wunder, dass man in Südtirol verärgert war über das Buch Das Wunder von Mals und über Fotos von Pestizidwolken über Obstgärten. Das Münchner Umweltinstitut ist keine Forschungsanstalt, sondern eine Umweltorganisation. Es hat immer wieder kritisch und teilweise auch polemisch darauf hingewiesen, dass im Norden Italiens weiter viel gespritzt wird. Nun aber klagt die Region Südtirol gegen die AktivistInnen. Tobias Krone, unser Bayern-Korrespondent, wie wird die Klage begründet?
Ja, der Kläger, ein Landesrat, Arnold Schuler, das ist so eine Art regionaler Landwirtschaftsminister in Südtirol, der schreibt in seiner Klage, das Münchner Umweltinstitut und der Autor des Buches Das Wunder von Mals, dass die Schädigten den Ruf der Südtiroler Landwirte und allgemein des Landes Südtirols und seiner Erzeugnisse durch üble Nachrede, denn sie verbreiteten im Buch und auf einer Webseite des Vereins Un- und Halbwahrheiten über den Pestizideinsatz in Südtirol. Und damit hätten die AktivistInnen und der Autor Ehrverletzung begangen.
Was ist dran an der Kritik der Naturschützer?
Ja, es ist ja klar, Sie haben das schon vorhin schon angedeutet, das Umweltinstitut und auch der Autor Alexander Schniebel, die sind aktivistisch motiviert, die sind also in gewisser Weise parteiisch. Das Umweltinstitut hat unter anderem mit diesem satirischen Plakat in der Münchner U-Bahn auf den Pestizideinsatz aufmerksam gemacht. Der Autor hat in diesem Buch Das Wunder von Mals den Widerstand eines Dorfes gegen Pestizideinsatz beschrieben und dann auch solche Sätze geschrieben, dass Kinder auf Spielplätzen von den Spritztraktoren vergiftet würden. Also hier geht es natürlich um zugespitzte Aussagen, die provozieren. Faktisch sehen sich die AktivistInnen und der Autor aber im Recht. Auch heute noch werden statistisch in der Provinz Bozen 6-mal so viele Pestizide verkauft wie sonst im italienischen Durchschnitt. Das sagt natürlich einiges.
Wie ist jetzt die Reaktion dann der Angeklagten auf diesen Prozess?
Also vordergründig reagiert man mit Trotz, gerade hat eine Pressekonferenz stattgefunden. Man freue sich, jetzt auch vor Gericht endlich mal klarzustellen, wie dieser Pestizideinsatz im Detail in Südtirol funktioniere. Aber natürlich sind die Aktivistinnen auch besorgt, denn im Fall einer Verurteilung drohen empfindliche Geldstrafen und möglicherweise Millionen Euro an Schadensersatzforderungen durch Landwirte, die sich dieser Klage angeschlossen haben. Das würde natürlich die Existenz des Vereins und der Menschen komplett ruinieren. Und natürlich bindet dieser Prozess auch die Ressourcen. Und die AktivistInnen glauben deshalb auch, hier will man politisch UmweltkritikerInnen allgemein mundtot machen.
Wie sind die Erfolgschancen des Prozesses gegen das Münchner Umweltinstitut und den Autoren?
Ja, also darauf weist ein Schreiben der Münchner Staatsanwaltschaft hin, als ein wichtiger Hinweis, würde ich sagen. Die Bozener KollegInnen hatten die nämlich um Rechtshilfe ersucht, aber die Münchner haben das zurückgewiesen mit dem Argument, sinngemäß, sorry, aber bei uns in Europa gibt es den Artikel 11 in der Grundrechtecharta und der sagt, es gibt Meinungs- und Informationsfreiheit. Insofern ist es fragwürdig, was da in Bozen passiert, aber der Prozess geht nächste Woche los. Wir werden es erst dann erfahren.
Tobias Krone berichtete über die Anklage gegen das Münchner Umweltinstitut wegen Verleumdung und Ehrverletzung der Region Südtirol.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Bei der Wahl des richtigen Internetanbieters kommt es neben der Leistungsfähigkeit auch auf die Zuverlässigkeit an. Was passiert, wenn Störungen nicht behoben und die Datenraten nicht erreicht werden? Der Verbrauchertipp von Michael Voregger.
Homeoffice und die Kinderbeschulung in den eigenen vier Wänden haben nicht nur die Nerven strapaziert, sondern auch die Grenzen der digitalen Übertragung aufgezeigt. Die Leistungsfähigkeit hängt von der verwendeten Technik ab. Urs Mansmann ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT.
In Deutschland gibt es drei Arten von Anschlüssen. Es gibt DSL-Anschlüsse, das sind die verbreitetsten. Das habe ich an rund 95% der Haushalte können so einen DSL-Anschluss kriegen. Es gibt Kabel-TV, ungefähr die Hälfte der Haushalte können das kriegen. Und es gibt Glasfaseranschlüsse, das sind die schnellsten und leistungsfähigsten. Aber das sind nur sehr wenige Haushalte, die da schon angeschlossen sind.
Dabei wird der Markt von wenigen Anbietern dominiert und es gibt kaum Alternativen.
Es kommt immer darauf an, wo man wohnt. Wenn ich einen Telekom-Anschluss habe, einen DSL-Anschluss der Telekom, dann kann ich zwischen sehr vielen Anbietern wählen, weil die Telekom dazu gezwungen ist, durch Regulierungsbedingungen, den Markt zu öffnen. Das heißt, auch anderen Gesellschaften den Verkauf ihrer Anschlüsse zu ermöglichen. Das sind dann zwar technisch von der Telekom bereitgestellte Anschlüsse, die aber von anderen Gesellschaften beispielsweise abgewickelt werden.
Wenn es zu einer anhaltenden Störung kommt, dann ist es schwierig, eine Alternative zu finden. Oft muss der Nutzer versuchen, seine Rechte beim Anbieter durchzusetzen. Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in Stuttgart hat das Thema Leistungsstörung oft in seinen Beratungen.
Prinzipiell würde ich da jedem raten, dass man hier die Übertragungsrate einmal misst. Also man hat hier zwei Möglichkeiten, dass man zum einen mal so ein Anbietertool, so ein Speedtest des Anbieters verwendet. Wobei man natürlich sagen muss, die sind nicht ganz objektiv, die sind eher nach Zuschnitt des Anbieters dann auch gestrickt. Die zweite Möglichkeit, dass man dieses offizielle Speedtest-Tool der Bundesnetzagentur verwendet. Hier kann man dann tatsächlich auch die Download-Upload-Raten messen und es auch protokollieren. Und hat man dann eine zu starke Abweichung von dem vertraglich Vereinbarten, dann hat man natürlich die Möglichkeit, dass man entsprechend den Monatsbeitrag mindert oder gegebenenfalls auch außerordentlich kündigt.
Wenn die Internetverbindung lahmt, ist das erstmal nur ärgerlich. Störungen können aber auch zu anderen Problemen führen. In den Zeiten der Corona-Krise finden Schule, Arbeit und Studium oft online statt. Dann sind Termine einzuhalten, Online-Konferenzen zu organisieren und Prüfungen abzulegen. Spielt die Technik nicht mit, kann es nicht wie geplant funktionieren. Die Gerichte in Deutschland haben die Bedeutung des Internets zwar bestätigt, aber Privatpersonen können einen Schaden nur sehr schwer geltend machen.
Man muss es nachweisen, was ist der Schaden, was ist hier im Endeffekt für mich als Privatperson auf mich zugekommen oder gegebenenfalls dann auch ausgefallen, was ich dann geltend machen kann. Und diese Nachweisschwierigkeit auch nachzuprüfen, inwiefern ist die Leistung schwankend gewesen, das ist recht schwierig.
Wer ganz dringend auf einen Internetanschluss angewiesen ist, der sollte an eine Ausweichlösung denken. Da bietet sich zum Beispiel das Mobilfunknetz an. Urs Mansmann.
Es gibt handelsübliche Router, wenn ich dort einen LTE-Stick reinstecke und können das dann quasi als Reserveverbindung nehmen. Wenn die Box merkt, die Hauptinternetverbindung ist weg, kann sie auf LTE umstellen, sodass ich dann wenigstens weiterhin online bin, auch wenn die Verbindung dann vielleicht nicht optimal ist.
Der Verbrauchertipp von Michael Voregger. Unsere Informationen am Mittag berichten gleich mehr über die augenblickliche Situation der belarussischen Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.